Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension EY15EY8992SZ47. Willkommen in der Schlötzelstraße.
Willkommen in der Schlötzelstraße! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts aus der vielleicht schönsten Straße der Welt, der Schlötzelstraße. Mir gegenüber sitzt natürlich wie immer Nils Bohmhoff, wohnt in der Schlötzelstraße 19a.
19a represent! Und bei mir ist die Nummer 34, Florentin Will.
Ja, herzlich willkommen. Es ist natürlich diese Woche wieder einiges passiert in unserer herrlichen Straße. Es gibt einiges zu berichten. Es gab einen Feuerwehreinsatz, über den wir auch mal noch sprechen können. Und ansonsten ist natürlich einiges los. Wir haben viele Einschriften bekommen. Wie ist das jetzt mit dem Efeu? Wer schneidet das jetzt? Wie ist das mit der Parksituation? Wo genau endet der Parkplatz von Herrn Riedelsbacher? Und wo fängt der Parkplatz von Familie Becker an? All das haben wir diskutiert und es gibt einiges zu tun. Nils, wie hast du die Woche erlebt? Hattest du eine schöne Woche? Du hattest ja ein bisschen Urlaub, ne? Ein paar Tage.
Ich hatte ein bisschen Urlaub und ich wollte eigentlich auch wegfahren, aber dann war halt zu viel zu tun, zu viel zu klären. Du weißt ja, ich habe dieses Jahr den Vorsitz, ich bin ja sozusagen Schiedsmann und muss halt bei diesen ganzen Konflikten dann auch anwesend sein, wenn die diskutiert werden. Und allein diese Geschichte mit dem Parkplatz, das war total aufreibend und da musste ich den Urlaub absagen. Ich wollte ja in die Pfalz fahren und dort in so einem Wellnesshotel, war ich ja schon mal
herrlich
bei den Krizzels und hatte das alles gebucht und so. Aber habe ich dann abgesagt, weil diese Geschichte mit dem Parkplatz, das war ja so, dass der Herr Rötzler hatte immer, weil er wollte oder will immer direkt vor seinem Haus parken und dann hat er immer so Hütchen, ne, also diese Gummihütchen, ne, die Dreiecke da, diese, weißt du, was ich meine, und stellt die dann immer, wenn er losfährt, also parkt aus und stellt dann da so vier Hütchen hin.
Genau.
Um zu zeigen, ey, das ist halt mein Parkplatz, aber das ist ein öffentlicher Parkplatz, der gehört ihm gar nicht.
Ja.
Und er will aber verhindern, dass da irgendjemand einparkt. Und das hat natürlich dann Frau Berger gestört, weil die da auch gerne manchmal parkt, weil es für sie auch recht nah dran ist. Und dann gab es halt diese Frage, okay, darf der diese Hütchen da aufstellen oder nicht?
Ja.
Und die Frau Berger war halt richtig sauer, weil sie hatte da mal geparkt und dann hat halt ihr Nachbar da diesen Zettel unter die Scheibenwischer geklebt, mit der Aufforderung, dann nicht mehr zu parken. Den hat sie dann auch mitgebracht zur Versammlung, hat den vorgelegt als Beweisstück. Ja, und da mussten wir erstmal natürlich beraten, ne?
Ja, das ist natürlich auch eine traurige Angelegenheit, ne? Weil das war ja früher der Parkplatz von der Ingrid, ne? Der Ingrid Rötzler, der Frau von Herrn Rötzler. Und dann war es ja so normal vom Stadtrat vorgegeben, dass jedes Haus pro PKW einen Parkplatz bekommt. Und dann hatten die zwei Parkplätze vorm Haus. Jetzt ist die Ingrid leider ja vor 2 Jahren verstorben. Und dann gab es natürlich eine lange Diskussion, was ist jetzt mit dem Parkplatz? Weil der Herr Rötzler wollte den natürlich weiter haben irgendwie, weil da auch das Auto von der Ingrid immer noch stand. Die hatte so einen kleinen Fiat Panda und der stand da noch. Und das war für den Herrn Rötzler auch irgendwie, also ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich glaube, das war für ihn auch eine emotionale Sache. Und das haben wir auch damals im Straßenrat dann besprochen, dass das dann vielleicht jetzt so eine Art Schonfrist ist, weil technisch gesehen, wenn die Halterperson des PKWs natürlich verstorben ist, dann geht auch dieser Parkplatz wieder an die Stadt zurück, dann wird es ein öffentlicher Parkplatz. Aber das wurde jetzt natürlich die letzten Jahre, und das finde ich ja auch in Ordnung, irgendwie so ein bisschen milde angegangen, dass man gesagt hat, da steht der Fiat Panda. So, und den hat der Herr Rötzler jetzt letztes Jahr verkauft. was ich super finde, was ich toll finde.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Schritt für ihn, dass er sagt, okay, die Ingrid, die ist jetzt leider gestorben, aber jetzt der Wagen war noch so ein Anker und den hat er jetzt auch gelöst und jetzt kann er wieder weiterfahren, so mit seinem kleinen Lebensschiff. Und deswegen fand ich das ganz toll. Mhm. Das hat es natürlich auch dazu geführt, dass der jetzt natürlich öffentlich wieder ein Parkplatz ist und dann natürlich auch geparkt wird und dann natürlich die Frau Berger dann natürlich dann da auch gerne parkt. Aber es ist natürlich immer so, ich glaube, jeder kennt das, ne? Wenn man mit jemandem verheiratet ist, dann kennt man die Person sehr gut und die parkt auch auf eine ganz eigene Art. Und die Ingrid hat immer eher relativ weiter links geparkt,
ja, das
muss man schon sagen. Mhm. Jetzt die Frau Berger parkt eher weiter rechts, weil die hat oft ihre Einkäufe noch auf dem Beifahrersitz und dann muss die auch nochmal rechts ran, um die Einkäufe vom Beifahrersitz zu
machen. Da will man halt nicht diese, man hat dann ja die Kante, ne, vom Fußweg.
Genau.
Und da muss man halt einen Platz lassen, wenn der zu weit ist.
Ja.
Dann ist das unangenehm. Also man will ja nicht mit einem Bein auf der Straße und mit dem anderen auf dem Fußweg stehen. Also ja. Der Abstand muss so sein, dass man komfortabel an die Beifahrertür rankommt.
Die Ingrid hat zum Beispiel ihren Einkauf immer im Kofferraum gehabt.
Ja.
Und dann konnte sie da so ein bisschen weiter ran und dann konnte sie das holen. Und so, das ist jetzt natürlich das Problem, dass hier, glaube ich, einige Sachen zusammenlaufen. Einmal so diese emotionale Sache und natürlich jetzt, dass man sich hier leider ohne Gespräch begegnet, sondern eben mit diesen Hütchen, dass man da versucht, irgendwie Abstand zu bekommen. Und das ist natürlich schon schade ein bisschen.
Ja, das finde ich schade und das ist halt ein bisschen eskaliert, weil die Frau Berger hatte sich dann auch so Hütchen gekauft in einer anderen Farbe und also in Gelb und die sind in Orange von dem Herrn Rötzler und hat dann das auch gemacht, hat dann angefangen, wenn sie dann ausgepackt ist, dass sie dort ihre Hütchen hingestellt hat.
Ja.
Und das ist dann, drohte wirklich zu eskalieren und deswegen mussten wir da intervenieren und da gab es dann eine Sitzung zu und dann haben wir abgestimmt und das fiel dann relativ eindeutig aus. Wir sind ja zu 11 im Rat und ich habe den Vorsitz und 6-5 zugunsten von Frau Berger, dass der Parkplatz also Gemeingut ist und jeder, der parken darf. Und
technisch gesehen parkt sie da jeden Tag. Also klar, es ist ein öffentlicher Parkplatz, aber sie parkt da natürlich jeden Tag, weil sie vor ihrem eigenen Haus keinen Parkplatz hat. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen so ein Ding, wo man sagt, ist es überhaupt ein öffentlicher Parkplatz, wenn da nur Frau Berger parkt oder so? Weil man muss sagen, es ist ein unbeliebter Parkplatz, weil es ja direkt gegenüber vom Garten von den Riedelsmannen.
Oh, die Riedelsmannsen.
Die Riedelsmannsen. Und da ist ja der Lukas, der hat ja jetzt zum Geburtstag einen Bogen bekommen. Und dann haben die da auch diese Zielscheibe aufgehängt im Garten. So. Und der Lukas, muss man leider sagen, ist nicht der beste Schütze und schießt ab und zu auch daneben und dann ist es ein relativ tödlicher Pfeilhagel, der da aus dem Garten kommt und auch manchmal in Richtung von diesem Parkplatz dann geht leider so. Und deswegen, glaube ich, ist Frau Berger da ohnehin ein bisschen angespannt, weil die Einschläge kommen näher, sage ich mal.
Ja, je stärker er wird, desto weiter fliegen die Pfeile. Leider werden sie nicht präziser, sie fliegen nur ein bisschen weiter. Und es ist eine Frage der Zeit. Man sieht es eigentlich mit jeder Woche, fliegen die ein Stück weiter, dass sie dann das Auto treffen. Zum einen das Auto beschädigen könnten, aber wenn dann auch Frau Berger aus dem Auto aussteigt und in dem Moment kommt der Pfeil.
Blattschuss quasi. Es ist ja genau Genick auf Genickhöhe und ja auch hinter ihr. Also das ist ja wirklich lebenswichtige Organe, die da in Gefahr sind.
Genau. Und dann hätten wir natürlich jetzt eine Situation, dass sie vermutlich dann ja tot ist. Und das wäre dann der 7. Todesfall in diesem Jahr und das wäre ein neuer trauriger Rekord. Das versuchen wir natürlich zu verhindern, deswegen haben wir mit dem Lukas gesprochen und der hat sich da jetzt nicht einsichtig gezeigt.
Nee.
Sodass wir vermutlich mit der Mutter, mit der Ingrid Riedelsmannsens, da nochmal sprechen müssen, wie wir das in den Griff kriegen können. Und da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge.
Nicht zu verwechseln mit Ingrid Rötzler, die ist ja verstorben.
Ja, ja, die ist, also
genau.
Der Name ist
die
gleich.
Die hießen beide
ist,
Ingrid.
Ne? Die hießen ja beide Ingrid. Aber das war einfach zu der Zeit in der Generation ein sehr beliebter Name, muss man auch mal sagen. Der war in den Top 20, glaube ich 17 oder 18 zu der Zeit.
Was ja spannend ist, dass der Lukas eigentlich mit mehr Training immer schlechter schießt. Hast du da auch nachgefragt, was da los ist? Also wir dachten ja alle, okay, das ist ein Problem, das löst sich von allein.
Ja.
Weil ich glaube, ich sehe ja immer, wenn ich ausparke und zur Arbeit fahre, sehe ich ja immer diese Zielscheibe da hängen. Und die hat kein einziges Loch. Also er hat noch kein einziges Mal getroffen. Oder ich
glaube,
ich weiß nicht, ob man es nicht gut sieht, aber irgendwie sehe ich da gar keine Verschleißspuren.
Ich glaube, dass der Patrick, der kleinere Bruder von
Lukas,
der hat ja diesen Laserpointer. Und da hatten wir ja schon mal die Polizei, weil er dann so auf Flugzeuge und Hubschrauber gezielt hat mit dem Laserpointer.
Ja.
Und der hat halt, glaube ich, dem Lukas immer mit dem Laserpointer in die Augen auch, um den zu ärgern. Da habe ich ja immer das Geschrei dann auch gehört. Du, hör auf jetzt! Warum machst du das und so? Und ich glaube, dass der hat Augenschäden davon getragen, der Lukas.
Meinst du?
Ja, ja, der sieht nicht mehr richtig gut. Durch diese Lasergeschichte hat er die Netzhaut zerstört, sein Bruder, der Patrick. Und dadurch trifft er die Scheibe einfach nicht.
Das ist ja ganz interessant, ne? Der Patrick, der ist ja nur so auf Sci-Fi und so, und der hat ja, ja jetzt beim Seifenkistenrennen hat er auch wirklich wie so ein Raumschiff dann gebaut, irgendwie so das von außen angemalt. Und der Lukas ist ja total so Ritter und Bogen und so. Das ist ganz interessant, dass die beiden so völlig anders sind. Ich glaube, die spielen auch gar nicht miteinander irgendwie, Lukas und Patrick, weil die so in ganz anderen Welten sind irgendwie.
Ja.
Und da hat dann ja der Lukas hat die Zielscheibe und Bogen bekommen und der Patrick dann den Laserpointer. Und jetzt sieht man natürlich, wer hier gewinnt. Ne? Also das ist natürlich der technische Vorsprung, wo Lukas auch kaum hinterherkommt. Also ich hoffe nicht, dass er versucht, mit dem Bogen Patrick zu treffen, unabhängig davon, er wahrscheinlich nicht treffen würde. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass er es versucht.
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also ich kriege jetzt auch nicht alles mit, was in den Hintergärten passiert. Ne, wir haben ja damals entschieden, knapp mit 6-5, dass die Kameraüberwachung nicht installiert wird. Wir hatten ja den Vorschlag von Herrn Mönchsbaron, dass wir quasi flächendeckend nicht nur die öffentlichen Bereiche mit Kameras ausstatten, sondern dann auch in die Gärten reinfilmen. Mhm. Dass wir auch zum Beispiel wissen, wenn irgendwo eingebrochen wird oder was halt ein großes Anliegen war von vielen, war der Marder. Weil wir hatten zu der Zeit häufiger Marderkot auf der Terrasse und die Leute wollten gern die Wanderbewegung des Marders nachvollziehen können, um zu wissen, wo kann man dann die Köder auslegen. Weil wir wollten möglichst wenig Köder auslegen, weil die sehr giftig sind und das immer wieder vorkommt, dass auch andere Tiere oder kleinere Kinder eventuell von diesem Köder köstigen und dann sterben oder zumindest sehr, sehr schwer krank werden. Da hatten wir die Geschichte mit dem Igel, als dann der Igel den Marderköder gefressen hatte und dann hat die kleine Mareike dieses kleine Igelwesen gesehen, was dann halt einfach unter Qualen verendet ist. Und sie hat ja noch über mehrere Wochen versucht, ihn zu retten und aufzupäppeln. Und am Ende starb er dann.
Weswegen wir versucht haben, Igelköder auszulegen mit einem Gegengift gegen das Mardergift sozusagen, die nur von den Igeln gegessen werden sollten. Leider haben dann die Marder auch die Igelköder gefressen und wurden dann immun gegen das Mardergift, weswegen dann die ohne weiteres einfach die ganzen Köder aufgefressen haben, aber leider immun dagegen waren, obwohl eigentlich nur die Igel geschützt werden sollten. Stellt sich raus, der Speiseplan von Igel und Mardern scheint sich einfach stark zu überlappen, was wir nicht wussten.
Ja, ist relativ identisch.
Ja.
Und dann hatten wir ja gesagt, ja, okay, vielleicht kann der Lukas ja Bogenschießen üben und der ist ja so interessiert an diesem Thema und dann den Marder einfach klassisch erlegen mit Pfeil und Bogen. Ja. Was aber eben aufgrund der geschilderten Zielunfähigkeit vermutlich zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, wir haben ja gesagt, 1 Euro pro Pfote. Also wir haben gesagt, für jeden erlegten Marder kriegt er 4 Euro. Bisher wurde da noch nichts eingefordert. Also er hat noch nichts, kein Kopf, kein Pfotgeld.
Ja, es wurde schon eingefordert, es wurde nicht ausgezahlt. Da gab es ja die Geschichte, dass der Lukas dann die 7 Pfoten angeliefert hat. Und da hat sich bei näherer Betrachtung herausgestellt, die wurden gehäkelt. Das waren gar keine echten Pfoten. Wir waren schon skeptisch, warum denn 7? Müssten es nicht 8 sein? Dann hat er ja noch gesagt, oh, der eine Marder war ein dreibeiniger Marder. Mhm. Und dann stellte sich raus, dass er in seiner Klasse, der 7b, die ganzen Mädchen dort bezahlt hat, dass die so Marderpfoten häkeln.
Mhm.
Und nur weil die eine Schulkollegin von ihm, die Sibylle, die hatte diese Marderpfote nicht gemacht. Einfach gesagt, sie macht es und hat dann nicht geliefert, sodass es nur 7 waren. Und nur dadurch sind wir überhaupt misstrauisch geworden und haben mal genauer drauf geguckt. Der wollte dann das Geld haben, obwohl er nie einen Marder erlegt hat. Und der hat sich gedacht, ja, da kann er jetzt quasi alle 2 Wochen liefert er ein paar Pfoten ab und kassiert quasi durchgehend Geld.
Ja.
Zum Glück ist das aufgeflogen, dieser Betrügerring.
Ich muss ja da sagen, die werden nicht viel verdient haben. Ne? Also wenn der Preis 1 Euro pro Pfote ist und die erstmal gehäkelt werden muss, was ist der Einkaufspreis?
Ja, das stimmt. Ne? Wobei er hat vermutlich dann 50 Cent. Und wenn du mal in der 7. Klasse bist und du kriegst halt einmal die Woche 50 Cent, das ist eine Taschengelderhöhung um locker 20%.
Ja, das stimmt schon. Das ist nicht schlecht.
Und die Häkel-Utensilien, die kommen von den Eltern. Die bezahlen das nicht, die Kinder, und die freuen sich noch, die Eltern, dass die Kinder an so einem tollen Hobby interessiert sind.
Ja, ja.
ohne zu ahnen, dass ihr Kind Teil einer kriminellen Organisation geworden ist.
Kontrollieren die Eltern denn überhaupt nicht mehr, was die Kinder da häkeln? Also man fragt doch mal nach oder so. Also dann das, vor allem, ich kann es ja verstehen, wenn jemand einen kompletten Marder häkelt. Ja, also das ist ja so als Stofftier oder so. Aber wenn mein Kind nur Marderpfoten, also abgetrennte Marderpfoten häkeln würde, würde ich da auch mal nachfragen, oder? Also was ist denn da los auch bei den Eltern? Frag ich mich.
Ja, das ist vermutlich auch die fehlende Fürsorge, die dort Einzug gehalten hat. Und ich finde auch dieser Vorschlag von Frau Palazzi, die übrigens, deren Deutsch immer besser wird, muss man sagen.
Ja, sehr gut.
Die hat ja die Kripo vorgeschlagen, also die Kinderpolizei, dass wir einen Trupp aufstellen, der unangemeldet klingelt und mal vorbeischaut und guckt im Alltag, wie ist der Umgang mit den Kindern?
Ja.
Weil wir alle wissen, die Kinder sind die Zukunft der Schlötzelstraße und wir wollen ja auch eine gewisse Kultur aufrechterhalten. Und da ist es einfach wichtig, dass dann auch die ganze Straße auch ein Auge drauf hat. Weil, seien wir ehrlich, wenn jetzt jeder alleingelassen wird mit der Erziehung und jeder eine individuelle Note reinbringt, dann hast du halt komplettes Chaos.
Ja, man muss dazu sagen, dass Frau Palazzi früher noch in der Mussolini-Diktatur in der Partei gearbeitet hat und jetzt erst vor ein paar Jahren zum Glück zu uns gezogen ist. Ihr Deutsch wird immer besser, muss man sagen, aber sie hat natürlich einiges aus dieser faschistischen Diktatur schon mitgenommen. Und deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Kinderpolizei. Das hatte dann schon geheimdienstartige Züge oder so, wo dann auch irgendwie ausspioniert wurde. Aber ich will da jetzt auch nicht mit zu viel Vorurteilen da rangehen, das ist ja klar. Also natürlich, man kann seine Geschichte nicht abstreifen, aber ich glaube, und wir haben das ja schon oft erlebt, dass in die Schlötzelstraße Leute aus anderen Kulturkreisen gezogen sind. Und das hat eigentlich ja immer ganz gut geklappt. Und deswegen sehe ich da auch eher die positiven Seiten und weiß jetzt nicht, ob man das so mit reinbeziehen muss.
Ja, aber also ich finde es auch, da haben wir auch viel als Gemeinschaft gearbeitet, finde ich. Wir haben ja dann für die Frau Palazzi auch regelmäßig Kurse.
Ja, sie ist jetzt eine ältere Dame, da muss man natürlich sagen, man sagt ja oft, dass die nicht mehr so gut lernen oder keine Lust haben zu lernen, das war bei ihr aber ganz anders. Ich finde, sie hat da toll mitgemacht und hatte da auch total Lust und wir haben das irgendwie auch, finde ich, als Straße super organisiert, dass wir dann auch so einen Filmabend gemacht haben irgendwie, dann mit Untertiteln und dann das so drüber gesprochen haben und so, weil sie hat ja, also sie hat zwei Kinder, aber keinen Mann. Hat jetzt noch niemand nachgefragt, vielleicht erzählt sie das irgendwann, was da los ist, aber das ist natürlich auch super, finde ich, wie das da angekommen ist. Und ich finde, man kann sich mit ihr mittlerweile echt ganz gut unterhalten.
Ja.
Und das finde ich eigentlich klasse.
Ja, und es freut mich auch für sie, dass sie mittlerweile auch gut angekommen ist. Sie war ja zu Beginn sehr enttäuscht, weil sie gar nicht mitbekommen hat, dass Deutschland eine Demokratie ist mittlerweile.
Ja, das mussten wir erklären, ja.
Ja, und da war sie ein bisschen, sie ist eigentlich extra hergekommen, weil sie dachte, Mensch, und dann so eine Enttäuschung halt, aber da hat sie sich wirklich ganz gut gemacht und finde ich super und ihre beiden Söhne sind ja auch häufig zu Besuch und die machen auch einen guten Eindruck. Ich meine, die sind schon ein bisschen verschlossen teilweise, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, ich habe mit denen nicht viel geredet, ja.
Aber manchmal, also ich begrüße sie dann eigentlich auch immer freundlich und
die haben diese ganz kleinen italienischen Autos, ne? Diese so fast wie so ein Motorrad, Moped, ne?
Ja,
mit
diesen
drei Rädern irgendwie. Das fand ich ganz interessant. So eine Harpe. Ich kam dann nur mal nach Hause und dachte mir, wer parkt denn da? Wer ist denn da irgendwie unten beim Rondell irgendwie so? Ja. Da haben wir dann auch so diesen halben Parkplatz irgendwie, weil früher ja von Herrn Dr. Schmidt mit dem Motorrad und so, da war der dann so ein bisschen drauf, irgendwie hat gerade so reingepasst, war irgendwie so ein ulkiger Anblick. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wer ist das jetzt so? Und dann war das tatsächlich einer von den Palazzi-Söhnen dann tatsächlich, die dann damit rumgefahren sind. Hat irgendwie so ein Palermo-Flair irgendwie. Ich finde das ja ganz nett irgendwie. Ich mag das ja total gerne.
Aber also ich habe auch am Anfang gedacht, so das ist charmant und vielleicht auch ein bisschen humorvoll gemeint, dann mit dieser kleinen Arpe hier anzutrudeln.
Arpe heißt das? Mhm. Die Arpe?
Nee, ohne R, also Arpe.
Arpe, ja. Nie gehört das Wort.
Und die
Arpe
meinen das aber ernst. Also die fahren das auch ohne humoristischen Hintergedanken und ohne Lächeln auf den Lippen, sondern für die ist das ein ernstes Business, dass sie diese Arpe fahren.
Die passen ja da kaum rein. Ja. Also ich meine, die sind ja jetzt auch schon über 50, die beiden.
Ja.
Und dann irgendwie, die haben ja dann oft noch irgendwie so Gepäck oder so, die kommen ja dann direkt aus Italien oder irgendwo, ich weiß nicht genau woher, aber ist ja schon interessant, das sind ja schon ein paar Kilometer, die man fährt mit dem Ding, oder?
Ja, die müssen dann immer über die Alpen rüber auch damit und so.
Mit der Arpe über die Alpen.
Genau, und die haben ja Tunnelverbot, weil die im Tunnel einen Schatten werfen, der quasi andere Autofahrer irritieren kann, aufgrund ihrer Form.
Ja. Und weil sie wahrscheinlich nur 60 km/h maximal fahren.
Auch das, genau. Und da gibt es immer wieder den Versuch zu überholen. Und dazu kommt es zu Unfällen, auch innerhalb des Tunnels. Die sind dann sehr schwerwiegend, weil du musst den Tunnel erstmal räumen und dann Feuerswände und so entstehen. Deswegen hat die Ape Tunnelverbot und muss dann über die Serpentinen rüber.
Ja.
Und das dauert halt teilweise Wochen.
Ja, ja.
Weil die ja auch echt langsam ist und bergauf dann. Und die bringen dann ja auch mal sehr viel Käse und so mit. Das ist sehr schwer dann, sodass die teilweise quasi mit 31 km/h nach oben fahren und mit 30 km/h nach unten rutschen und dann halt sehr langsam vorwärts
insgesamt kommen. Insgesamt, ja. Aber Feuer ist ein gutes Thema, denn es gab einen Feuerwehreinsatz. Bei den Schlupfspechts hat das Bett gebrannt und das ist jetzt keine Metapher, ganz im Gegenteil. Und da muss man ja sagen, das war ein bisschen Aufregung, weil da kam dann die Feuerwehr groß an und so und dann kamen natürlich die Kinder raus und so und wollten alle sehen und was war los und dann ging es so, oh, das Bett brennt und so, das Bett brennt. Letzten Endes hat die Matratze so ein bisschen gequalmt irgendwie, da war so ein Schwelbrand irgendwie so und dann wurde das da so ein bisschen, das wurde erstmal raus aus dem Haus gebracht, das wurde aus dem Schlafzimmer dann irgendwie in den Garten geworfen und dann hat die Feuerwehr da so ein bisschen drauf mit den Feuerlöschern da so drauf gespritzt und es war ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Ich glaube, die Kinder hätten sich da irgendwie einen großen Einsatz gewünscht. Wir sind natürlich alle froh, dass nichts Großes passiert ist. Ich bin ja ganz gut befreundet mit der Marianne Schlupfspecht und die meinte, das ist kein Problem, da ist jetzt auch irgendwie am Bett gestellt oder so, nichts, die brauchen jetzt halt nur eine neue Matratze. Mhm. Anscheinend war da irgendwie ist eine ältere Lampe, die ist dann umgefallen auf die Matratze und dann war das da so schwelend, schwelbrandmäßig so. Und dann
so
irgendwann
eine Stehlampe?
Genau, und dann hat es irgendwie gequalmt und geraucht und dann haben die Feuerwehr gerufen, weil sie nicht genau wussten, was das ist und so. Und dann
zum Glück, weil das, ja. Ich dachte nämlich, dass das die Wärmedecke war, weil sie hatte ja, die Marianne hatte ja zu ihrem Geburtstag, sie hatte ja im September Geburtstag, hatte ja elektronische Wärmedecke
bekommen. Ja, die ist immer so kalt, ja.
Und da dachte ich schon, weil die kam ja von dem Horst, ne? Und die beiden waren sich ja längere Zeit nicht so grün und dann war zu dem Zeitpunkt, habe ich mich noch so gefreut, dass er ihr was geschenkt hat, ja. Weil ich dachte, okay, das ist ja auch so ein Zeichen, dass diese Fehde zu einem Ende gekommen ist. Und da, ja, wie aufmerksam von dem Horst, toll, dass er mal einen Schritt auf sie zugeht. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wenn jetzt diese Wärmedecke ursächlich ist für diesen Bettbrand, dann lodert das ja neu auf. Also nicht nur das Bett, sondern auch diese Fehde zwischen den beiden. Deswegen bin ich jetzt beruhigt, dass das die Lampe gewesen ist.
Naja. Ich weiß ja nicht, wie es war. So, ich habe nur mit der Marianne geredet, die meinte, dass die Lampe eben, also ich weiß noch nicht, ob die umgefallen ist oder so, ob das so eine Tischlampe ist oder so, die man dann irgendwie so anmacht und so und dann hat das halt so ein bisschen gequalmt. Aber das ist ja ganz interessant. Ich weiß ja nur, dass das, also sagt man ja, dass Horst und Marianne, dass die ja früher in der Schulzeit irgendwie mal was miteinander hatten und so.
Angeblich,
und dass der Horst dann anscheinend auch deswegen irgendwie weggezogen ist. Der ist dann nach Bonn gezogen irgendwie und hat dann da studiert und alles und so. Und jetzt hat er ja tatsächlich wieder Arbeit gefunden hier in der Nähe und wohnt jetzt wieder in der Straße, wo er aufgewachsen ist. Mhm. Und das war ja schon so ein, wird ja kein Zufall sein, dass man nochmal genau hier so. Und das ist natürlich jetzt schon interessant, dass das jetzt ja so entstanden ist, ne?
Ja, das ist schon interessant. Ich meine, für ihn ist es auch nicht leicht, weil er jetzt nicht in seine Elternwohnung sozusagen durfte, in der Wohnung, in der er groß geworden ist. Da leben jetzt die Pritzels und die hatten nicht das, also sie waren nicht bereit, die Wohnung zu tauschen. Die Pritzels wohnen jetzt ja auch schon seit über 10 Jahren, glaube ich, da drin fast. Ne? So, und die wollten halt nicht tauschen und dann war natürlich jetzt erstmal, war jetzt grundsätzlich erstmal ein bisschen stinkig, weil er dachte, er kommt jetzt nach Hause, hat ältere Rechte an dieser Wohnung und dann wird ihm die schon zugeteilt werden vom Straßenrat. Aber da waren uns die Hände gebunden, weil stellte sich raus, dass juristisch gesehen das Mietrecht über unserem Versammlungsergebnis steht. Na, wir hatten das ja auch, das hatten wir dann geprüft vom Anwalt und der sagte wirklich, ja, ihr habt da dieses Komitee zwar, das ist okay, aber was da beschlossen wird, hat juristisch gesehen keinen Wert. Und da war ich erstmal auch so ein bisschen vom Kopf gestoßen und das sollten wir jetzt auch nicht so groß rausposaunen, weil ich jetzt nicht die Autorität des Rates auch dadurch untergraben will. Ne? Nee.
Ja. Aber wie ist es denn mit Guillermo? Also Guillermo, der Mann von Marianne, Guillermo Schlupfspecht, mit dem gehst du ja mal Eishockey spielen.
Richtig,
ne? Der ist ja bei euch in der Mannschaft. Ist das ein Thema? Oder ist, also klar, man spricht das nicht so an, aber ist Horst da mal Thema? Hat der da mal drüber gesprochen oder so? Jetzt irgendwie, dass da mit seiner Frau irgendwie, dass die jetzt da Geschenke kriegt irgendwie zum Geburtstag und so?
Ja, Guillermo ist, ja, der ist ja auch natürlich ein bisschen temperamentvoll, ne? Kennen wir alles, ja. Argentinier und eigentlich spanischen Ursprungs, aber ist dann nach Argentinien gezogen, hat dann auch einige Jahre in Panama gewohnt und dann nach Chile eine Zeit und dann über Kolumbien ist er dann nach Papua-Neuguinea und dann ist er wieder zurück.
In die Stasselstraße.
Nein, also erst zurück nach Argentinien.
Ach so.
Und dann ist er nochmal nach Mexiko, glaube ich, Südmexiko, Südwestmexiko. Und ist dann nochmal nach Uruguay, meine ich, für eine zweite Amtszeit damals da von seinem Club da. Und dann ist er irgendwie über Bolivien und Venezuela oder was, ist er dann wieder zurück in die Straße.
Und da hat er überall Eishockey gespielt oder was? Genau. Weil der war ja früher auch mal Profi.
Ja, der hat ja, also es ist halt so, wenn du dann Eishockey-Profi bist, musst du damit rechnen, dass du gerade in Südamerika quasi täglich den Verein wechseln kannst. Also da kommt dann eine Anfrage, hey, wir brauchen einen neuen Außenstürmer und dann wird der einfach von Verein zu Verein geschoben. Also hat einfach wirklich in seiner Karriere viel erlebt und spielt jetzt aber nie, also so als Semi-Profi. Er kriegt natürlich noch Geld auf dem, also die spielen ja noch in der Regionalliga, da kriegt er noch...
Ach was.
Ja.
Und ihr könnt da mithalten, also der ist ja schon ein bisschen älter als ihr, aber kann der... Aber also ist jetzt nicht so ganz einseitig bei euch irgendwie in der Mannschaft?
Nö, also Eishockey in der Regionalliga ist halt schon... Nicht zu vergleichen vielleicht jetzt mit Faustball, wo die Leistungsdichte wesentlich höher ist, weil du in der Region in aller Regel so wenig Clubs hast, dass die unterste Liga schon Regionalliga ist.
Mhm. Okay.
Verstehst
du?
Ja. So, also du musst dann teilweise an die 50 Kilometer fahren für ein Derby. So. Für ein Nachbarschaftsderby ist dann 50 Kilometer entfernt. Ja. So. Deswegen ist das schon jetzt überschaubares Niveau. Aber man merkt schon, dass er ein ganz ausgebuffter ist. Mhm. So in gewissen... auch wie er so in die Zweikampfführung geht, auch hier mal einen Ellbogen und so.
Okay.
Also, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, also gerade bei uns auf dem sportlichen Niveau sind die Schiedsrichter ja ähnlich überschaubar gut. Mhm. Und also das macht er schon echt klasse. Und ich weiß, zurückzukommen zu deiner Frage, noch neulich, da war er so richtig, richtig schlecht drauf und hat das am Gegner ausgelassen. Oh. Und er saß eigentlich die halbe Zeit nur auf der Strafbank. Und wir waren schon so ein bisschen so, ja, wir spielen halt jetzt permanent in Unterzahl. Ne, wenn einer auf der Strafbank sitzt, muss man ja 4-5 spielen für 2 Minuten und das ist dann anstrengend auch, weil du musst ja viel mehr laufen und so. Und da waren wir irgendwann auch so, ey, das kann Guillermo, also du musst dich jetzt, was ist denn los? So. Und da hatte ich schon das Gefühl, irgendwas ist zu Hause vielleicht auch.
Okay.
Und das kann sein, dass er wegen vielleicht, dass er jetzt Horst als diese Avancen da auch als störend empfindet, das kann natürlich sein, dass er eifersüchtig ist, ja.
Das war der Marianne auch so peinlich mit der Matratze. Also wirklich irgendwie, also das ist ja bei jedem anders irgendwie so. Aber ich glaube so gerade so Schlafzimmersachen und so, das ist dann glaube ich schon unangenehm. Und dann kommt da die ganze Siedlung, die ganze Straße irgendwie. Und dann ich meine, es ist nur eine Matratze so. Da war dann noch irgendwie so das Betttuch drüber und so. Aber irgendwie der Marianne, da war das so peinlich irgendwie, dass da jetzt die Matratze da im Garten liegt und so irgendwie. Also das war, ich habe da versucht sie zu beruhigen, so alles in Ordnung, so kein Problem, wir freuen uns, dass alles gut geht und so. Das war der so unangenehm irgendwie, ne?
Aber
das ist schon interessant.
Aber das ist schon, also ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber die Matratze ist schon regulär durch einen Unfall oder war das war jetzt nicht der Versuch, Spuren zu beseitigen oder so. Ich meine, das kann ja auch sein, ich will jetzt nicht sagen, die Matratze hat nach Horst gerochen und deswegen hat sie die jetzt abgebrannt, so damit der Guillermo nicht den Horstgeruch riecht. Aber also ich will jetzt nicht...
Das weiß ich nicht, das habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was mit der Matratze passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass es da die mit den Feuerlöschern draufgesprüht haben. Ich habe das Rauch und Qualm und so habe ich auch selber gar nicht gesehen. Das hieß es nur im Nachhinein, dass die dann irgendwie so ein bisschen aus Panik dann die Feuerwehr gerufen haben, weil die nicht genau wussten, was ist da los. Mhm. Und dann, ich weiß auch nicht genau, wer die Matratze aus dem Fenster geworfen hat. So, weil du musst ja, die haben ein relativ großes Schlafzimmerfenster, aber du musst die ja schon so zusammenfalten so ein bisschen, ne? Was ja auch jetzt nicht ganz leicht ist.
Während sie brennt halt auch.
Während ich weiß ja nicht, ob da Flammen oder so qualmig oder so.
Ja.
Also ich, keine Ahnung, was es ist, aber wie gesagt, ich habe nur gesehen, wie die von den Feuerlöschern da so angesprüht wurde und dann ist die Feuerwehr relativ schnell wieder abgerückt. Die haben sich dann das Schlafzimmer angeguckt, haben da geguckt, ob noch was war und so und da war nichts so. Also das war alles relativ in Ordnung und so. Ja.
Schon komisch auf jeden Fall.
Es ist schon komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das, ob das mit der Lampe... Also das habe ich, hört man schon manchmal, dass dann irgendwie, wenn was lang, eine Lampe umfällt, dann ist
Ling
dann länger auf der Matratze drauf und so.
Da ist schon gerade bei den alten Glühbirnen hast du schon noch eine immense Hitzeentwicklung auch.
Ja, und wenn das dann irgendwie halt die ganze Zeit da drauf liegt und dann, wo ist die Bettdecke und so, keine Ahnung, aber irgendwie. Es war ein obskurer Anblick irgendwie so. Und ich, vor allem alle kamen ja dann noch aus den Parallelstraßen irgendwie so Feuerwehr und so, die kamen dann da an mit Blaulicht und so und das war ein Riesending. Und dann, glaube ich, hätten manche auch einfach gern mehr gesehen. So blöd es klingt, aber naja.
Ja, da wären wir wieder bei den Überwachungskameras. Ne? Wenn wir die dann installiert hätten, hätten wir jetzt das auch quasi in den Hausfeed geben können. Ne? Wir haben ja so ein Haussignal, was man, also wir haben ja nur bei uns in der Straße so ein eigenes Kabel verlegt, womit wir dann so einen Hauskanal haben, was dann nur in der Straße empfangbar ist. Und wenn dann wenn eine Ansprache zum Beispiel mal ist oder wenn im Rat irgendeine Entscheidung ansteht, dann wird die da verkündet und erklärt oder wenn jemand neu hinzuzieht, dann wird er dort vorgestellt, dass jeder weiß, wer das ist und was seine Biografie und seine Beweggründe sind und seine Leidenschaften auch. Und das läuft dann alles immer über diesen Hauskanal. Und da würde man ja theoretisch jetzt auch, wenn man sagt, okay, da passiert irgendwas in den Hinterhöfen, könnte man die dann da einblenden.
Ja, aber ja, der Rat ist halt natürlich die Frage, so, ja, ne? Ist natürlich schwierig. Ne? Ich weiß nur, dass die Marianne an dem Abend dann bei der Jutta geschlafen hat. Jutta Britzel, die wohnt ja direkt daneben, dass die dann da übernachtet hat, weil die anscheinend für die Nacht keine Matratze mehr bekommen haben.
Mhm. Aber die hat.
Und dann, ich weiß auch nicht, ob man.
Die war bei der Jutta auch, das hat man auch. Hat das
die, also die Marianne meinte, ja, ich weiß so, die war ja, das war ja so unangenehm, ne? Also das war ja so, oh nein, also das kann, nein, da kann ich jetzt nicht irgendwie, jetzt kriege ich ja, jetzt ist ja schon 19 Uhr, so jetzt kriege ich jetzt hier keine Matratze mehr und so. Und habe ich gesagt, ja, ist doch kein Problem, ich schlafe auf der Couch oder so oder kannst auch irgendwie bei mir unterkommen. Und da, ich gehe jetzt zu Jutta. Ich gehe jetzt rüber. Ich habe jetzt, das war jetzt so stressig, ich gehe jetzt zu Jutta. Und dann hat sie anscheinend die Nacht bei Jutta verbracht. Wo, ich weiß nicht, wo Guillermo geschlafen hat, was dann da los war, aber.
Weil Jutta, die wohnt ja auch direkt nebenan von Horst, ne?
Genau.
Die sind ja direkt.
Genau, die Britzels wohnen ja zwischen Schlupfspecht und, Horst.
Ja, genau. Genau, deswegen, also, aber ja, okay, ich wusste bald gar nicht, dass die mit der Jutta so, weil die sind ja erst seit kurzem so dicke.
Ich dachte,
weil die ist ja ständig bei der Jutta. Weil früher waren die mochten sich ja eigentlich gar nicht so gut, weil die waren ja in der Schule, waren die beide im Schwimmverein und dann gab es natürlich dann so eine Rivalität.
Das war das mit dieser Chlornummer.
Mit der Chlornummer.
Anscheinend irgendwie Chlor irgendwie ins Trinkwasser, in die Trinkflasche irgendwie reingetan hat, irgendwie da vom Schwimmbad und dann war ihr schlecht. Und dann ihrer Geschichte nach waren sie dann nur irgendwie Zweite im Turnier und so. Langes Ding, lange her. So. Und ja.
Seit der Horst da ist, habe ich das Gefühl, dass sie mit der Jutta sich viel besser versteht.
Ja. Aber was meinst du, also dass sie über die Jutta dann, nee, also wenn da jetzt wirklich was dran ist irgendwie.
Kann ja nur Zufall so als, sein, ja. Genau.
Aber was hat Jutta mit Horst zu tun? Ja, die wohnen ja nur nebeneinander.
Nur nebeneinander, so genau. Mir fällt das nur gerade auf, dass es ungefähr so, weil ich mich das mal gefragt hatte, weil die mochten sich nie, ich weiß das noch, das war immer so ein Thema, ja, und auch so teilweise auf den Straßenfesten so, wenn wir dann die Standplätze vergeben haben und Jutta macht gern den Crepe-Stand, wissen wir ja, und dann hieß es immer so, ja, nee, du kannst deinen Marmorkuchen lieber, den Marmorkuchen lieber nicht in 45a, weil in 46a ist die Jutta mit dem Crepe-Stand und so und lass uns zusehen, dass die ein bisschen auseinander sind.
Ja.
Weil das hat man so, das ist ja seit Jahren, das ist in der Schule schon so gewesen. Auch, ja, die sollen nicht nebeneinander sitzen, möglichst weit weg und so. Und dann auch bei der Projektwoche so, ja, ey, du, pass auf, die Jutta, die ist jetzt schon in der Käsefondue-Gruppe, willst du nicht lieber dann in die Faustballgruppe gehen. So, da war immer, alle um sie herum waren bemüht, die ein bisschen auseinanderzuhalten. Und auf einmal sind die so dicke miteinander und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Warum? Was? So. Und dann fiel mir noch, jetzt wo du das sagst, fiel mir erst so, das, zeitlich fällt das ungefähr mit der Rückkehr von Horst auch
von
zusammen.
Horst zurück.
Ja.
Ja, das ist ja merkwürdig. Ich weiß nur, dass die Tochter von Jutta, die Vicky,
oh Gott, wie alt ist die jetzt
dass
eigentlich?
Die Vicky, die dürfte jetzt so 12, 13
12 schon, ja.
Oh, dass die ja Saxophonunterricht bei Horst nimmt.
Ach was.
Dass die ja mal irgendwie, weil die wollte unbedingt Saxophon und so und dann gab es aber in der Musikschule keinen Saxophonlehrer, so, da gab es nur Querflöte. Mhm. Und dann gab es ja immer so dieses, ja, willst du nicht Querflöte spielen, so ist doch auch schön und so und da und dann waren die extra auf einem Querflöten Konzert in Rostock, sind die extra in Rostock gefahren und so. Und die Vicky aber, nein, Saxophon, ich will Saxophon spielen und so. Und dann haben die aber nirgendwo Lehrer gefunden, weil wenn du jetzt wöchentlich Unterricht nimmst, kannst du ja auch nicht irgendwie 4 Städte weiterfahren. So. Und dann irgendwann kam ja dann der Horst wieder zurück und dann war es, Horst, du hast doch mal früher in so einer Jazzband gespielt, so hast du Saxophon gespielt. Und dann kam es eben dazu, dass jetzt die Vicky Britzel immer zu Horst geht, für Saxophonunterricht. Das ist das Einzige, was ich weiß, weil das hört man auch, sag ich mal. Und es ist ja ein sehr anspruchsvolles Instrument, wo du, sag ich mal, die ersten Jahre ja Leidensjahre sind für die ganze Straße. Mhm. Also diese Blaserei, das ist schon anstrengend. Zum Glück sind die Zeiten okay, aber ich hoffe, dass sie bald Fortschritte macht, sagen wir mal so. Mhm.
Da sagt man ja übrigens, das ist jetzt ein bisschen delikat und so, aber was man ja mal gesagt hat, die Frauen... Also wie soll ich das sagen, durch diese, die haben ja so starke Lippen, ne?
Saxophonspielerinnen,
Saxophonisten, die haben ja so diese, weil die müssen ja richtig mit den Lippen so den, wie heißt das vorne, dieses Endstück?
Das Mundstück.
So
das müssen, ein, ich glaube, da ist auch Holz drin, so, ne? Ich glaube, technisch gesehen ist das ein Holzblasinstrument.
Und da muss man muss ja sehr stark reinblasen.
Ja.
Und damit die Luft eben nicht an der Seite entweicht, müssen die Lippen das unfassbar fest umschließen, damit die Luft halt in das Instrument reingeht und nicht außen drum geboostet wird. Deswegen haben die unfassbar starke Lippen und können die auch so ganz stark vibrieren lassen.
Ja.
Und da sagt man ja immer so, gibt es ja diesen Spruch, wenn du einen Saxophonisten zu Hause hast, brauchst du für die Unterhaltung nicht zu sorgen, so ungefähr.
Das macht der Horst manchmal. Der Horst, der kann ja sogar ohne Instrument so ein bisschen spielen.
Ja.
Also der macht da so und so und man merkt, dass das wirklich so, das ist wie so ein eigenes trainiertes Instrument, das ist wie so ein Muskel, diese Lippen.
Ja.
Und das ist schon, wie, und du meinst jetzt, dass die Marianne bei Horst sozusagen auch Saxophonunterricht nimmt, oder?
Also da gab es doch mal also jetzt, die Zeit, also, dass alle Frauen da wie so einer Tuba-Party da zu ihm auf einmal Saxophon lernen wollten, ne? Wo man sich schon gefragt hat, ja, was ist das für ein Trend jetzt? Und
Aber es, also sind also starke Lippen, ist das von Vorteil, oder?
Nein, also ich bin jetzt kein Experte, ich habe das nur mal mitbekommen, so einmal, dass die dann so, wenn die dann so, also dass da so eine Vibration so eine, an den Lippen möglich ist, die dann wohl. Also, ich meine, du weißt ja, was ich meine jetzt, da muss ich jetzt ja nicht...
Aber also will man das denn also tut das nicht weh, ist das nicht...
Du, ich kann das gar nicht körperlich nachempfinden, ich weiß, das ist ja einfach so ein, das sagt man ja halt.
Ja gut, aber ja, vielleicht, das ja, vielleicht muss ich, ne, also vielleicht, weil es ist ja, also man lernt ja nicht aus, ne, also es ist ja, ne, also man kann ja immer...
Vielleicht, ja, also es ist nie zu spät, um Saxophon zu lernen.
Ich hab, also Nils, dann finde ich, müssen wir jetzt auch ehrlich sein, wenn wir dann so einen Horst haben in der Straße... Das ist eine bisschen Gefahr für uns alle.
Eigentlich.
So, und ich glaube, da müssen wir entweder nachrüsten.
Oder es verbieten.
Ja, du willst immer alles direkt verbieten oder überwachen. Ich meine einfach nur, dass man, keine Ahnung, dass es halt ein faires Duell ist zumindest. Ja, wenn jetzt da irgendwelche geheimen Saxophon-Jazz-Techniken.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er muss verpflichtend einen Saxophon-Kurs nur für Männer anbieten, dass, wie du sagst, dass man aufholen kann, oder wir verbieten es.
Naja, aber jetzt, die arme Vicky will jetzt unbedingt Saxophon lernen. Jetzt nimmst du seit einem halben Jahr Saxophonunterricht und dann willst du es verbieten. Also ja, das ist ja, ich meine nur, so die Marianne, ich mag die gerne, aber die redet halt auch so. Und ich glaube, dass sich sowas halt relativ schnell wie ein Streufeuer verbreitet in der Straße. Mhm. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, deine Frau geht ja auch ab und zu irgendwie dann auf den Markt und so mit Marianne und so. Das ist ja dann, also ich meine jetzt nur, ob das nicht...
Ja, aber meinst du nicht, dass das noch ein Grund mehr ist, zu sagen, ich meine, wenn wir uns da jetzt als Straße darauf einigen, dass das zersetzend einwirkt auf die Stabilität der Partnerschaften, dann, also, findest du nicht?
Also, es ist ja alles jetzt nur Gerücht, so, wir wissen ja noch gar nichts, was aber los ist. Das Einzige, was wir haben, ist, Guillermo ist wütend, Horst ist wieder da und wie gesagt, Marianne hat bei Jutta geschlafen, so.
Weil meine Frau hat da auch gefragt, ob sie da nicht mal Saxophonunterricht nehmen kann.
Wirklich?
Ja, ich hatte da,
ach was,
da komplett überrascht, dass sie da so beiläufig so, und ich habe mir gedacht,
vor allem, das klingt ja schrecklich. So, wir hören ja, was Vicky da übt, das kann ja niemand wollen.
Ja, und sie ist auch einfach gänzlich unmusikalisch. So, sie hat auch überhaupt gar keinen Musikgeschmack und so, sie hört auch eigentlich gar keine Musik. So, wirklich, auch so früher schon, so als wenn sie, ich war mal mit ihr dann abends aus und so. Es ist so, als wenn das für sie gar nicht existiert, so Musik. Mhm. Ja, und auf einmal so Saxophon.
Wo hört man das denn so?
Ja, das so Jazz.
Also man hört ja nicht so viel Jazz. Und ansonsten ist ja, aber wer hört denn Jazz? Also ich meine...
Jessica zum Beispiel, die Jessica Schumer, die ist richtig, die hat mir mal so eine Jazzplatte auch geschenkt.
Ja?
Ja, ja, sie meinte, das ist so, weil ich konnte damit gar nichts anfangen. Und dann hatte ich mal mit ihr gesprochen, so auf dem Straßenfest. Da haben wir uns getroffen beim Pfannkuchenstand und dann hatte sie so ein T-Shirt an von ihrem Jazzclub. Sie ist ja in so einem Jazzclub, ne?
Genau, ja, die haben wir doch auch beim Kulturfest gehört.
Genau,
ja.
Genau. Die hatten ja dann um 20 Uhr den Slot.
Genau.
So, und dann habe ich nur Smalltalk, so, ja, habe ich das direkt zum Anlass genommen, so, ja, General. Und dann hat sie, ich habe keine Ahnung von Jazz, habe ich gesagt, so, ja, ich kann dir ja mal und so. Und dann hatte sie mir zum Geburtstag eine Jazzplatte geschenkt. So.
Ja, aber vor allem spielt die Jessica nicht Trompete.
Ach, die macht
so, du kannst ja nicht, du hast ja nicht Trompete und Saxophon in der gleichen Band. Du hast ja entweder Trompete oder Saxophon.
Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Saxophon und der Trompete?
Ne, das eine geht nach unten, das eine geht nach vorne.
Was geht nach unten?
So, die Saxophon geht nach unten, die Trompete geht also nach vorne. Die hält man so nach vorne, wie so aus dem Mund raus, wie so ein Schnabel.
Die darf man nicht nach unten halten, die Trompete.
Wenn du willst, kannst du ja nach unten halten, aber das Saxophon ist ja so geschwungen oben. Das geht ja nach unten. Das hältst du ja so wie so vom Bauch. Nee, die sehen ganz anders aus. Die klingen auch anders. Also es hat schon.
Spielt der Horst jetzt Trompete oder Saxophon?
Der Horst spielt Saxophon. Der Horst spielt Saxophon, die Vicky spielt auch Saxophon. Aber Jessica spielt Trompete, soweit
Jessica
ich weiß.
Spielt Trompete?
Jessica spielt Trompete, soweit ich weiß.
Die Jazz-Trompete dann?
Ja, genau. Da weiß ich jetzt gar nicht, weil wenn jetzt Jessica deiner Frau Jazz empfohlen hat, dann hat sie ja wahrscheinlich Trompeten-Jazz empfohlen.
Das ist was ganz
anderes. Das heißt, selbst wenn ihr das gefällt, warum will sie dann bei Horst Saxophon üben und nicht bei Jessica Trompete.
Oh, okay. Oh Gott. Ja, das stimmt. Da muss ich sie mal drauf ansprechen. Dann hat sie vielleicht den falschen Kurs
lass gebucht. Lass dir mal dann einfach mal einen Titel geben von einem Song oder von einem Interpreten. Und dann kannst du, frag einfach mal, was hörst du gerne für Jazz? Mhm. Und dann kannst du ja nachgucken, ist es ein Trompetenspieler oder Saxophonspieler.
Ja, oder sie weiß das gar nicht. Und sie wollte gerne.
Ja, genau, vielleicht hört.
Vielleicht wollte sie das und lernt jetzt das Falsche und weiß
vielleicht
das gar nicht.
Vielleicht weiß sie auch gar nicht, dass Saxophon was anderes ist als Trompete. Eben. Vielleicht ist sie genau, also vielleicht.
Das kann ja auch gut sein. Dass sie das
und dann ist die Frage, will sie dann immer noch Saxophon spielen, wenn sie merkt, dass es ein anderes Instrument ist? Die klingen ähnlich, muss man schon sagen. Wie? Aber es ist ja schon was anderes.
Wie, also.
Saxophon ist halt eher so sämig-sahnig. Eine Trompete hat sowas. Also härteres manchmal.
Kannst
du
nochmal zeigen, wie?
Also so, eine Trompete ist ja ein Signalinstrument erstmal so. Und Saxophon ist eher so. So sämig, zahmig.
Also Trompete war eher so früher, wenn jetzt der Hofmarschall des Königs was zu verkünden hatte, dann wurde eine Aufmerksamkeit erzeugt durch diesen Trompeten.
Genau.
Sound und Jazz war eher so, um auch ein Gefühl zu vermitteln.
Genau, das kennt man ja von so konföderierten Generälen der Bürgerkriegszeit, die dann so zum Angriff blasen. Das sind ja alles dann Trompeten.
Gab es denn auch so aber Jazz-Angriffe?
Saxophon ist, glaube ich, signaltechnisch nicht relevant.
Wurde nie benutzt so für so.
Nee, weil das, ich glaube, du kannst das auch leiser spielen. Eine Trompete ist ja wahnsinnig laut.
Ja.
Weil du ja immer so einen gewissen Druckniveau haben musst, wohingegen der Saxophon hat ja so dieses Holzding, das ist ja eher wie eine Flöte.
Ja.
So, da kannst du auch ganz wenig reinpusten.
Ach so.
Bei Trompete musst du immer direkt hämmern. So. Also sag ich jetzt als Laie, ich höre immer nur dieses Gequäke von Vicky und...
Das klingt aber überzeugend.
Ja, das kann schon sein. Also du musst, frag lieber bei deiner Frau mal nach, was genau sie lernen will und welche Interpreten. Weil wenn sie eher nach der Jessica-Schule geht, dann dürfte sie eigentlich mit der Horstschule nichts zu tun haben wollen.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Nicht, dass sie jetzt komplett das Falsche lernt und am Ende ist es zu spät und dann...
Für eine Trompete brauchst du auch eher weiche Lippen. Für ein Saxophon brauchst du harte Lippen. Für eine Trompete brauchst du eher weiche Lippen. Weil bei der Trompete steckst du die Lippen eher so in das Mundstück rein. Weil du ja sozusagen direkt die Verbindung suchst. Du stopfst es so rein und dann ist es so direkt so eine Fortführung von deinem Mund. Beim Saxophon, da liegen die Lippen ja nur so oben und unten auf.
Ach so, ist das?
So, das ist ja, und bei der Trompete ist es ja wie so eine Art kleine Schüssel.
Und das andere ist eher so schnabelig.
Und da stopfst du die Lippen so rein.
Also schüsselig und schnabelig ist.
Genau, beim Saxophon hast du das Mundstück und dann wie so, du beißt mit deinen Lippen da so drauf.
Mhm.
Und bei der Trompete, da stopfst du es eher so vorne rein, wie in so einen Trichter. So. Und deswegen brauchst du da weiche Lippen, damit die da gut reinpassen, wohingegen beim Saxophon eher harte Lippen. Das heißt, das ist vielleicht eine Möglichkeit, für die ich, dass Horst das eben nicht kann, die weichen Lippen.
Ja, da frage ich jetzt grad, was sie für Lippen hat. So. Ich glaube, sie hat auch eher harte Lippen. Ich glaube, sie hat eher harte Lippen.
Du hast eher die weichen Lippen.
Ich habe eher so die weichen Lippen.
Das ergänzt sich gut.
Ja, eben, haben wir auch gedacht. So, das passt ganz gut, weil wenn du nur weiche Lippen hast, dann ist das so, dann fließen die Lippen so, aber wenn du halt eine weiche und eine harte Lippe hast, dann spüren beide was anderes.
Ja, und führt sie dann auch?
Nee,
also führt sie beim Kuss, kann man das so sagen?
Das möchte ich nicht. Also das möchte ich nicht. Das will ich machen. Also sie führt.
Du führst mit den schwachen Lippen dann.
Ja, ich.
Und das geht.
Sie sind hart, einfach. Das sind Hartlippen. Das sind keine Schwachlippen, das sind Hartlippen.
Ah, okay.
Es gibt Weichlippen, Schwachlippen, Hartlippen.
Schmalhartlippen.
Mhm. Es gibt aber auch Großschwachlippen.
Ich glaube, du wärst dann eher was für eine Tuba.
Was ist denn noch
eine Tuba? Also ich glaube, eine Tuba, die ist ja so ganz groß. Die ist ja so eine ganz groß, die trägt man auch so vorm Bauch, aber die hat, glaube ich, auch so ein Mundstück wie eine Trompete. Das glaube ich, wäre dann genau richtig.
Diese Elefantösen.
Richtig.
Ah.
Die aber im Jazz jetzt gar nichts zu suchen haben. Das ist dann eher so Spielmannszug, Blasmusik-mäßig.
Wo man immer denkt, oh, der Arme muss halt,
muss sie rumschleppen. Ja, und wo man immer die Lust hat, was reinzuwerfen in diese Tuba. Wenn man sich denkt, kommt das an oder so? Genau, irgendwas kommt man da rein oder so. Das ist immer
der. Ja, okay,
wir haben ja den Spielmannszug gesagt, der ist ja einmal durch die ganze Stadt gewandert, kam auch zu uns. Dann standen wir alle auf dem Balkon und so. Und ich konnte nur dran denken, würde ich von hier mit so einem Tennisball in die Tuba treffen?
Ja. Oder mit einem Pfeil.
Habe ich nicht gemacht.
Ja. Das, okay, verstehe. Ja, da müssen wir uns nochmal hinterklemmen in jedem Fall, da frage ich nochmal nach.
Ja, und aber hat Marianne jetzt eine neue Matratze? Wie ist das denn?
Nee,
hat die bestellt, weil ich weiß nur, dass sie an dem Abend, das ist jetzt schon 2 Tage her, dass sie da gesagt hat, sie schläft bei Jutta so. Und jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt wieder eine Matratze, weil die, das ist ja eine große Lieferung, oder? Werden die oder wie werden die angeliefert? Ist es dann so wie so eine Rolle oder was?
Ja, die werden gerollt geliefert. Und dann, die sind in so einer Folie und dann wird da die Luft rausgesaugt und dann sind die so, und dann, wenn man das aufschneidet, also so Vakuum verpackt, dann entfaltet diese Matratze sich.
Und dann kann man direkt drauf schlafen oder muss man dann noch warten?
Du musst einige Stunden warten.
Ach so.
Manche mögen auch, dass der Geruch sich dann ein bisschen verflüchtigt vorher, weil die sonst so industriell riecht noch.
Ja.
So, und da, die wurde aber, ich habe das gesehen, weil die wurde angeliefert. Das war nämlich nicht von der regulären Post.
Wann wurde die angeliefert?
Montag.
Ach, am Montag?
Ja, muss Montag gewesen
dann
sein.
Das sind dann 2 Nächte vergangen dann.
Ja, ja.
So war ja Samstag, Sonntag und Montag ist dann. Das heißt, sie hat Samstag, Sonntag nicht bei sich zu Hause geschlafen, sondern dann bei Jutta.
Genau,
wo hat Guillermo geschlafen?
Das weiß ich nicht, wo Guillermo. Also, auf der Couch oder. Ich habe den auch in der Zeit gar nicht gesehen. Der war auch jetzt, wir hatten ein Spiel am Samstag, da war der auch nicht übrigens.
Da war der nicht da?
Nee. Der war nicht da.
Moment mal. Marianne Schlupfspecht schläft bei Jutta 2 Nächte, mindestens. Also ich weiß nur von einem Abend, wo sie es wollte. Weiß ich nicht, wenn es ein zweiten Abend ist. Guillermo taucht nicht zu. Warum denn nicht?
Du, ich habe keine Ahnung. Wir haben uns halt total geärgert, weil wir brauchten halt noch einen Flügelstürmer. Und das ist eigentlich ja Guillermo. Und dann fehlt uns ein Flügelstürmer. Dann musste Mike die Doppelschicht fahren. Der hat dann in der ersten und in der zweiten Reihe Flügelstürmer gespielt, weshalb der nach der Hälfte des Spiels komplett ausgepumpt war.
Und wie ist er ausgegangen?
1-7.
Das tut mir leid. Ja. Das tut mir leid, Nils. Ihr habt ja eh schon Schwierigkeiten in der Tabelle, ne?
Ja, das ist ein schwieriges Jahr. Dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr, aber wenn Guillermo zurück ist und wir haben ja noch Thorsten, der hat ja diesen Bluterguss am Schienbein und der kann deswegen seit einigen Wochen nicht. Ja, das ist halt auch, der fehlt halt auch. Der ist halt Abwehrspieler so und das langsam dünnt sich das aus. Deswegen wollte ich nochmal so einladen zum Probetraining.
Ach ja.
Da hatte ich so einen Flyer in Auftrag gegeben, weil ich weiß ja, dass der Rainer, der arbeitet in so einer Druckerei, oder das ist so eine, ich weiß nicht, ob es eine Druckerei ist, aber so im weitesten Sinne. Und da habe ich ihn gefragt, ob der mir so ein paar so DIN A4 Flyer, die ich dann so.
Ah, super. Und die willst du an schwarze Brett hängen oder was?
Genau, die wollte ich an schwarze Brett hängen und auch.
Alle?
Nee, also eins an schwarze Brett und dann wollte ich eine Auswahl machen. Dann habe ich halt haben wir uns zusammengesetzt, wer kommt in Frage. Und den wollen wir dann in den Briefkasten stecken.
Oh, da wäre ich aber vorsichtig. Das kann ganz schnell auch zu bösem Blut führen.
Weil jemand keinen kriegt und denkt,
weil dann kriegen manche dann Flyer, manche kriegen keinen Flyer. Du weißt so, wie das ist. Das war das wie mit dem Tortenbackwettbewerb, wo auch nicht alle eine Einladung bekommen haben. Und dann hieß es, wie kann ich nicht backen? Und dann gab es erstens viel zu viele Torten an dem Tag und zweitens war die Hälfte der Straße dann komplett sauer, weil sie nicht eingeladen wurden. Ich glaube, das würde ich nicht nochmal wiederholen. Na. Wenn du sagst Probetraining, dann gib jeden so einen Zettel.
Das ist ein berechtigter Hinweis, aber das bedeutet ja eventuell, wenn die dann alle kommen.
Ja, dann lässt du die halt raus durchfallen, so, aber, wenn du die nicht willst.
Ja, aber dann, und was ist schlimmer? Jemanden gar nicht erst einzuladen oder jemanden dann durchfallen
zu
lassen?
Ja, wenn jemand eine Chance hatte, sich zu beweisen, finde ich, ist es besser, als wenn jemand direkt aussortiert wurde. So.
Aber willst du denn auch so einen Zettel haben, oder?
Ich will auch einen Zettel haben, klar.
Okay, ja.
Ich meine, ich werde nicht hingehen, aber ich will zumindest gefragt
werden. Nee, aber dann, wenn ich dich jetzt frage, musst du auch kommen, weil das ist wirklich unhöflich. Dann.
Nee, aber ich will zumindest eingeladen
werden. Kannst du denn
Schlittschuh
laufen?
Ich will so einen Zettel überhaupt nicht. War noch nie auf dem Eis. Habe nie gemacht. Ski gefahren habe ich früher viel, aber ich weiß nicht, ob man das übertragen kann.
Das kann man überhaupt gar nicht übertragen. Das ist wie mit Trompete und Saxophon.
Ach so, nee, dann habe ich... Nee, aber das musst du schon machen, weil die Leute reden doch. Die Leute reden doch und dann so, oh ja, der Horst am Wochenende so hier und da und dann weiß man doch, was los
ist. Aber weißt du, das ist, ich bin ja auch, meine Schwester hatte ja fast mal Psychologie studiert. Mhm. So, und da hat sie dann nicht gemacht, aber sie hatte sich im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Und deswegen weiß ich auch so ein paar Sachen so über Psychologie.
Okay.
Und das ist zum Beispiel so, das nennt sich künstliche Verknappung. Wenn du Sachen ein bisschen, den Anschein erwächst, davon gibt es nicht für alle genug, dann wollen alle das haben. Und wenn du aber genug hast für alle, dann hat keiner mehr Interesse dran. Und ich hatte jetzt gedacht, wenn ich jetzt nicht jeden einlade, dann reden die drüber und dann sind die stolz drauf. Ja, ich habe ja eine Einladung bekommen. Und dann kommen die auch.
Dann kommen die eher.
Und wenn du allen einen Zettel gibst, ist das eher so, ja, nichts Besonderes.
Ich frag mich halt nur, wenn wir jetzt irgend so ein großes Eishockeytalent hier in der Straße haben, das man vielleicht von außen gar nicht erkennt.
Ja.
Und du jetzt von außen vielleicht sagst, der oder die will ich gar nicht dabei haben. Und am Ende geht dir ein Riesentalent durch die Lappen. Das würde mich halt einfach beunruhigen. Ja. Dass du ja am Ende nie weißt, weil man sagt, bewerte ein Buch nicht nach dem Deckblatt.
Ja.
Und dann würde ich mich echt vorsichtig wiegen, wie du die Leute einschätzt. Weil du kannst Leuten oft nicht von außen einschätzen, ob sie ein guter Eishockeyspieler sind oder nicht.
Ja, das stimmt schon. Das
also
ist
bei Guillermo würde man es auch nicht denken.
Ja.
Wenn du Guillermo so siehst, denkst du auch nicht, das ist einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler Südamerikas. Würdest du auch nicht denken.
Ja gut, man sieht halt, er halt relativ wenig Zähne noch. Das ist dann immer so ein Indiz.
Da gibt es viele Sportarten, wo das sein kann. Also beim Billard kannst du dir auch oft mal was ausschlagen.
Ja, da gibt es schon. Aber das ist ja vorhin, musste ich auch direkt an sie denken, als du gesagt hast, die Matratze war so qualmig, musste ich an Regina denken. Regina Qualmig, die hier bei uns im lokalen Boxverein ja auch sehr, also uns überregional vertreten hat. Und die hat alle Zähne noch.
Ja, obwohl das zeigt, dass sie gut ist.
Ja, aber ich meine, also als Boxerin, weil du gerade gesagt hast, dass es viele Sportarten gibt, aber so beim Boxen zum Beispiel, die hat noch alle Zähne.
Das stimmt.
Und die war bei den Regionalmeisterschaften eingeladen.
Regina Qualmig sollte eigentlich auch das Efeu machen. So, und da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil da haben wir jetzt das Problem und vielleicht hat das auch was mit diesem Matratzending zu tun irgendwie, weil das einfach diese Woche wieder so ein bisschen, ja, einfach viel los war, aber das Efeu wurde wieder nicht weggemacht.
Ja.
So, weil wir haben unten am Rondell, haben wir das Schild stehen, mit das so ein bisschen erklärt, Schlötzelstraße, warum Schlötzelstraße. So, und da irgendwie Dr. Ernst August Schlötzel, 1858, leider verstorben, einer der wichtigsten Stadtbegründer. Und dieses Schild, das war halt auch ein langer Akt, das da zu installieren. Und jetzt ist das halt ständig mit Efeu überwachsen und das sollte eigentlich Regina Qualmig sollte das machen und das ist jetzt wieder nicht passiert. Und jetzt frage ich mich, was sollen wir da jetzt machen?
Ja, also da gibt es einige Sanktionsmöglichkeiten, die wir auch diskutieren wollen im Rat, weil das geht nicht, weil das repräsentiert, das ist das Erste, was man sieht, so, und das muss sauber sein und blitzen und das geht halt nicht, dass das dreckig wird, weil das wird dann derjenige oder diejenige, die dann danach kommt, die will dann auch nicht den angestauten Dreck noch mitmachen, das ist dann wieder mehr Arbeit und das ist halt auch, entehrt halt auch den Namensgeber unserer Straße und deswegen müssen wir da sanktionieren. Und da gibt es halt verschiedene Sanktionspakete, die wir diskutieren können. Das eine ist halt, dass man beim Straßenfest kein Ausfallrecht hat, welche Parzelle man mit seinem Stand hat.
Das ist aber hart. Das kannst du nicht machen.
Naja, aber
das kannst du vor allem bei Regina nicht machen, die immer den Baumkuchen macht. So, die backt ihn direkt vor Ort. Die ist da teilweise 4 Uhr morgens schon dabei mit dem großen Ofen, wo du musst dir da die ganzen Schichten machen und so. Und der Baumkuchen kommt erstens mal sehr gut an. Der braucht einen zentralen Platz, da verscherzt es dir mit der ganzen Straße, wenn plötzlich der Baumkuchen nicht mehr dabei ist beim Straßenfest. Und außerdem finde ich es auch, sollten wir sowas unterstützen, dass jemand da sowas sich so stark engagiert. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen, Nils.
Ja, aber es muss auch ein bisschen wehtun. Also als
ja,
zweites,
aber das ist zu viel. Das ist zu viel.
Was wir noch haben, ist hier, sie ist ja Gruppenleiterin der Nordic Walking Gruppe und die gehen ja dann immer schon bei uns los. Und da hatten wir gedacht, als zweite Möglichkeit, dass wir sagen, dass in der Straße Nordic Walking verboten wird mit den Stöcken. Dass sie dann quasi erst, wenn sie dann in die, je nachdem, wo, ob sie jetzt links oder rechts lang gehen, wenn sie jetzt zum Beispiel in die Schillerstraße reinkommen, dass sie erst dann ab da die Stöcke nutzen können. Also dass bei uns in der Straße komplett...
Komplettes Stöckverbot.
Ja, komplett, der kompletten, dass die Gruppe dann nicht mehr bei uns losgehen kann.
Aber was ist da mit der Wämlinger? Die Wämlinger läuft seit einigen Jahren an ihrem Stock.
Ja, aber das ist nicht Nordic Walking. Die hat auch nur einen Stock.
Und ach so, zwei Stöcke sind verboten.
Ja, ja. Also das wäre noch eine Sache, die mir da einfällt.
Wenn du vielleicht so ein Ultimatum machst und so, sagst, wenn du nächste Woche das Efeu nicht machst, dass man zumindest das irgendwie
ja, das musst du ja noch eine Androhung
als Ultimatum rausstellst oder so, dann, also dann wird es verboten.
Dann wird es verboten, okay.
Ich frage mich, wie das geht. Also erstens frage ich mich, warum Efeu an so einem offiziellen Schild unten dran sein muss. Und zweitens, das ist ja am Rondell. Also da ist ja die Straße, das Asphalt außenrum.
Ja.
So, und dann du hast ja bei Jutta am Haus hast du ja Efeu und bei Mariana im Haus hast du Efeu. So, und dann müsste ja der Efeu unterm Asphalt durch bis ins Rondell. Da ist so ein kleiner Grünstreifen, wo noch so ein kleiner Baum steht.
Mhm.
Also wo kommt dieses Efeu überhaupt her? Wissen wir denn von welchem Haus, von welcher Mutterpflanze dieses Efeu kommt? Weil wir können natürlich auch sagen, man macht es jetzt nicht am Ort fest, wer sich ums Efeu kümmern muss, weil sie hat ja Rondellpflicht für dieses Halbjahr. Man sagt einfach, wem die Efeu-Pflanze gehört, muss sich darum kümmern. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wessen Efeu-Pflanze ist diese Pflanze am Schild? So können wir da irgendwie
aber dann
mit
hast
einem Botaniker, also dass wir das mal so DNA-mäßig machen? Oder wie, wo kommt dieser Efeu her?
Aber das ist ja ein Werteverlust für die Immobilie auch. Wenn du dann sagst, jetzt in dem Fall, was ich muss, die Marianne ist dann für den Rest ihres Lebens, weil die Mutterpflanze bei ihr entlang kräuselt, verantwortlich für dieses Rondell und für das Straßenschild, das entwertet die Immobilie komplett.
Ja, was ist das denn für ein Wucher-Efeu? So, du bist ja nirgendwo mehr sicher. Da hast du ja keine Ahnung, wo dieser Efeu sprießt. Wenn der da durch, unter dem Asphalt durch kann.
Ja.
Wie zäh ist der denn? Der muss ja da irgendwie da eine 2,5 Meter Dunkelheit überwinden, um dann am Rondell rauszukommen.
Ja, das kann natürlich auch jetzt sein, dass der durch das Rohr geht, ne? Weil wir haben ja dieses Rohr verlegt für den Kabelanschluss für den Hauskanal.
Stimmt, also, für das Highspeed-Internet, ne?
Dass der über den Kabelkanal geht, halt, der Efeu. Und der läuft durch das Rondell, da macht der sozusagen, da sind wir durch damals.
Genau, ja, da ist ja diese Aufteilung, ne?
Um die andere Straßenseite zu kommen. Das müsste man vielleicht überprüfen, aber da muss man alles aufmachen.
Boah, das können wir jetzt nicht, das geht nicht, das können wir nicht alles aufmachen lassen.
So, und dann, anders kann man das nicht überprüfen. Ich weiß nicht, mit DNA-Analyse oder so, ob das geht.
Müsste man DNA-Proben von beiden. Vielleicht ist es ja auch eine und dieselbe Efeu-Pflanze. Ich kenne mich ja nicht aus.
Aber was machst du denn dann?
Aber die sind ja an beiden Häusern. Also ich sehe das als getrennte Pflanzen. Aber ich verstehe schon, dass rein botanisch natürlich unsere Draufsicht oft trügt, dass unterirdisch natürlich da ganz komplexe Wurzelsysteme herrschen, die das vielleicht verbindet.
Ja.
Vielleicht ist das eine und dieselbe. Vielleicht gibt es auf der gesamten Welt nur eine einzige Efeu-Pflanze.
Das kann sein. Ich
und wer ist dann schuld? Dann ist irgendjemand in Bangladesch, wird dann dafür verantwortlich gemacht, dass in der Schlötzelstraße der Efeu wächst. Und das kannst du nicht machen.
Weiß man nicht.
Also wenn wir jetzt so gehen, das kann einfach Ausmaße nehmen, die wir nicht ahnen können. Weil dann hast du plötzlich, der Apfelbaum von einem Grundstück wurzelt ja in ein anderes Grundstück und dann wachsen da Pfirsiche hier und da und so und dann kreuzen die sich und dann hast du ja, also
nein,
das ist ja.
Das kannst du nicht machen, da gehst du immer weiter zurück und
an
so.
An die Rondellpflicht koppeln, so. Anders geht das nicht. Und wenn Regina das nicht macht, so, dann müssen Konsequenzen einfach folgen.
Ja, oder wir müssen halt, da müssen Konsequenzen folgen und vielleicht muss man da auch ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, ein bisschen den Druck auch erhöhen, dass das sichtbarer gemacht wird. Dass man zum Beispiel am schwarzen Brett steht das ja immer, dass man das noch erhöht, also dass man eine größere Shiftgröße nimmt.
Ja.
Dass auch ganz klar, wenn man vorbeigeht, dass alle sehen, wer Dienst hat. Und ich hatte überlegt, vielleicht so eine Art Bewertungssystem. Dass wir haben den E-Mail-Verteiler, dass man sagt, okay, jeder kann dann öffentlich bewerten, wie der Dienst absolviert wurde. Und dann so eine Art Notensystem. Und wenn man dann, sag ich mal, zu schlechte Noten bekommt, dass man dann auch so ein bisschen vor aller Augen so versetzungsgefährdet ist.
Vielleicht können wir, finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht können wir Frau Palazzi da irgendwie noch mit reinholen, wenn die jetzt eh schon die Kipo aufbaut.
Das ist eine gute Idee.
Dass man da so ein Punktesystem irgendwie macht. Ich glaube, die hätten da Interesse daran.
Ja, die EFPO vielleicht dann, die Efeu-Polizei.
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich richtig gut, weil das Problem ist, wenn das einmal wuchert, dann hört das ja nicht mehr auf.
Nee, das hört nicht mehr auf. Und ich glaube auch in Italien, da wächst ja auch, weil da ist ja viel Sonne auch, da wächst, also sie kennt sich bestimmt gut aus auch.
Es ist eh die Frage, und da müssen wir eh nochmal drüber reden, ob es so gut ist, dass dieses Schild unten beim Rondell ist. Sollte das nicht lieber oben an aber der Straßeneinfahrt sein? Ich weiß, aber ich kriege ständig Fragen, Schlötzl, warum eigentlich Schlötzl? So, und dann, ja, dann gehen Sie bitte einmal runter. So, ich wohne ja relativ weit oben am Eingang. Und dann kriegst du ständig Leute, die klingeln und dann so, warum Schlötzlstraße so? Was ist hier irgendwie? Meine Tochter nimmt hier Saxophonunterricht irgendwie. Und dann so, musst du ständig sagen, ja, da unten am Rondell ist das Schild. Ich verstehe, warum es da ist, weil das ist schön, da ist Rondell, da ist viel Platz irgendwie, da ist das schwarze Brett, da kann man das Ganze irgendwie so ein bisschen einbinden, aber rein von der Informationssicht wäre es nicht besser, das weiter oben zu machen.
Ja, aber diese Diskussion hatten wir, dann haben wir wieder Ärger mit der Schillerstraße, die wollten da auch ihr Schild.
Ja, aber jeder weiß, wer Schiller ist.
Nein, aber das ist ja so, Josef ist ja Schiller.
Ja, die Leute kennen auch Josef Schiller.
Nee, eben nicht.
Also das glaube ich schon.
Also da verstehe ich die schon ein bisschen.
Es ist ja klar, dass es nicht Friedrich Schiller ist. Jetzt gegen die Schillerstraße. Ich will jetzt hier gar nicht diesen uralten Bürgerkrieg wieder aufmachen, aber die Schillerstraße, dass das nicht nach Friedrich Schiller benannt ist, ist ja klar.
Ja, aber die hatten dann auch, die wollten ja das Schillerschild aufstellen und dann hatten die gesagt, nein, die können ihr Schillerschild nicht aufstellen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann dürfen wir unser Rötzl-Schild nicht aufstellen und so. Und deswegen hat der Schlötzl-Schild und deswegen hatten wir gesagt, wir machen einen Kompromiss und wir machen das dann da und die machen es dann auf der anderen Seite der Straße, sodass es nicht zu Streit kommt. Und ich verstehe, dass sich das stört, weil du natürlich auch dann morgens gerade unsere älteren Bewohnerinnen und Bewohner, die dann, wenn die Dienst haben, die machen das meistens früh morgens.
Ja.
So, die stehen ja, sie in die Bettflucht, stehen die um 5 auf und dann fangen die um 6 an, das Straßenschild zu wienern und das macht ja Geräusche, diese Wiener Geräusche halt.
Ja, ich
so, und du, dein Fenster geht genau da raus und dann bist du, so ich glaube, dass es auch ein Stück weit ist, weil dich das halt persönlich auch stört.
Ja, okay. Ich bin bereit, da auch mal wieder zurückzustecken, ist kein Problem, aber wie gesagt, wir schauen uns das an mit dem Efeu, wir werden mit Regina reden. Also jetzt auch an alle, die aus der Straße zuhören, macht euch da keine Sorgen, wir werden mit Regina reden und dann achtet mal in der nächsten Zeit auf euren Briefkasten, ob da nicht was zum Thema Eishockey ist, falls ihr Interesse habt oder so. Wäre vielleicht auch mal was für Patrick und Lukas.
Ja.
Von den Riedelsmannsens.
Ja, eher Patrick, glaube ich, weil ich weiß nicht, Lukas.
Er trifft nicht, meinst du?
Nee, der hat wegen der Augen. Also
ach so.
Aber das ist natürlich auch blöd, wenn der eine Bruder eingeladen wird oder andere nicht.
Es ist schwierig. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es gibt einiges zu besprechen und ich glaube, diese Horst-Thematik wird nochmal interessant, falls jemand gesehen hat, wie das jetzt ist mit der Matratze, wo Marianne schläft, dann können wir da vielleicht das so ein bisschen besser einordnen. Da freuen wir uns auf eure Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Willkommen in der Schlötzlstraße. Tschüss, bis dann.
Sie verlassen Dimension EY15EY8992SZ47. Willkommen in der Schlötzlstraße.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.